eine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Mein Name ist Jelena Yasu. Ich bin vieles. Ich wollte jetzt gerade schon direkt mit meiner Berufsbezeichnung anfangen. Ich bin vieles andere mehr. Ich bin Partnerin und Mutter und Schwester und Freundin und Visionärin. Und ich bin auch Bildungsreferentin. Und das ist meine berufliche Identität. Ich bin im Bildungswerk in Aachen. Und das ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, das sich um berufliche Weiterbildung bemüht. Und das einen Fachbereich hat, der heißt Schule Neudenken. Und den darf ich leiten seit 4 Jahren. Und habe den übernommen von meinem Vorgänger Ali Döhler. Und der Ali war ein Bildungsaktivist in unserer Region, der ganz viele Schulen begeistert hat mit der Idee, Schule neu zu denken, Transformationsprozesse zu gestalten, neue Formate auszuprobieren, durch die Gegend zu reisen und sich gegenseitig zu besuchen, um zu gucken, was die anderen tun, gute Praxis auszutauschen und Schulen zu verändern. Und dieses Netzwerk heißt inzwischen Schule neu denken NRW. Besteht aus immer so ein bisschen wechselnd zwischen 12 und 15 Schulen, die so fest im Boot sind. Und die treffen sich regelmäßig, um an Themen zu arbeiten, die sie für die Transformation als Mutgemeinschaften wichtig finden. Und viel hat es mit selbstgesteuertem Lernen zu tun, mit neuen Formaten, die ausprobiert werden, mit Themen, die schwerpunktmäßig auch in Schule gehören und nicht nur in Unternehmen. Das letzte Mal hatten wir was zum Thema Agilität in Schule. Diese Vernetzung. Die Vernetzung sieht so aus, dass die Schulen sich 2-mal im Jahr an einem wunderschönen Ort in Wermelskirchen treffen und also die Teile des Kollegiums, die mitwirken im Netzwerk, dort inhaltlich arbeiten und 1-mal im Jahr findet ein Fachtag statt. Und der Fachtag ist mit einem Fokusthema, das für die Bildungsöffentlichkeit vielleicht auch interessant ist. Und wir haben uns letztes Jahr verständigt, dass wir den Titel Schule gegen Diskriminierung festlegen möchten, um ein höchst aktuelles Thema aufzugreifen, das für alle interessant sein kann. Und wir haben die Netzwerkschulen eingeladen, zu überlegen, was soll denn da alles stattfinden. Und die OSK, Offene Schule in Köln, hat sich dann zum 2. Mal bereit erklärt, einen Fachtag in ihren wunderschönen Gebäuden stattfinden zu lassen. Und da haben wir uns dann am 21. März verabredet.
Danke. Genau, da können wir jetzt anknüpfen. Da war ich dabei. Und vielleicht können wir so ein bisschen diese Folge hier erklären.
Ja, also der Gedanke, wie können wir das Ganze dokumentieren, ist so ein bisschen aus der Erfahrung heraus geleitet gewesen, dass wir beim letzten Fachtag zum Beispiel so ein klassisches Padlet angelegt hatten und alle Referierenden eingeladen haben, ihre genialen Gedanken, die sie mitgebracht hatten und alle Ergebnisse dort hochzuladen. Und am Ende waren Hanna und ich, eine Kollegin aus der OSK, die einzigen, die ihre Ergebnisse hochgeladen haben. Nachgang. Das heißt, die Dokumentation war sehr einseitig. Und dann haben wir uns überlegt, für den nächsten Fachtag hätten wir gerne etwas viel Interaktiveres, etwas, was am Tag dabei ist, etwas, das vielleicht auch Stimmen einfängt von den Dingen, die dort stattfinden. Und so sind wir sehr schnell auf dich gekommen, weil du, glaube ich, auch mit der OSK und mit Hanna schon eine Vernetzung hattest und das einfach eine geniale Idee war, eine Podcast-Folge aus dem Tag zu basteln, weil der Tag war sehr dynamisch strukturiert. Der Gedanke war, dass es nicht wie bei klassischen Fachtagen irgendeine große Keynote gibt und danach wuseln alle in irgendeinen Workshop und dann gehen sie irgendwann wieder nach Hause, sondern der Gedanke war auch ein bisschen aufgebaut auf die Gedanken, die aus den letzten oder aus den Resümees der letzten Fachtage, wenn alle beteiligt sein sollen, alle Zielgruppen inklusiv mitgedacht werden sollen, braucht es ein dynamischeres Format, ein fluideres Format. Und deswegen wurden ganz viele, ich weiß gar nicht, wie viele Referierende am Ende, ich glaube 50 oder über 50 Referierende eingeladen, um Impulse mitzubringen. Also eine halbe Stunde bis Stunde in einem Raum irgendwas zu gestalten. Es gab ganz viele Infostände, wo man einfach durch so eine Infomeile durchgehen konnte, um Dinge mitzunehmen. Es gab aber auch einen Startimpuls, es gab Musik. Alle konnten sich den Tag so ein bisschen zusammenbauen, wie er ihnen gefallen hat. Es gab Ruheräume, es gab Sportangebote, es gab draußen Möglichkeiten, sich auszutoben. Es gab aber auch die Möglichkeit, sich 1,5 Stunden mit einem Thema zu beschäftigen, wenn man voll gerne irgendwo sich reindenken wollte. Und so haben alle höchst professionell gestaltet, so eine digitale Programmübersicht bekommen und konnten sich dann total individuell ihren Tag zusammenlegen sozusagen. Und du bist, so wie ich das aus meiner Perspektive an den Tag mitbekommen konnte, sehr viel unterwegs gewesen und hast ganz viele Stimmen eingefangen, Momente mitgenommen, auch mal irgendwo in einem Workshop beigewohnt, aber du hattest auch einen Raum, wo die Leute zu dir kommen konnten und Hallo sagen konnten und ihre Gedanken bei dir lassen konnten zu dem Tag.
Du hast gerade schon gesagt, dass es natürlich ein Riesenangebot war und auch so eine Podcast-Folge kann das natürlich nicht abdecken. Aber die Idee ist auch so ein bisschen, dass man dadurch natürlich auch nochmal in die Shownotes packen kann. Also alle, die zuhören, werden diese wahrscheinlich vorfinden und sehen, wow, die sind sehr voll. dass man da auch nochmal gucken kann, wer war da überhaupt alles so dabei und sich da so ein bisschen durchklicken kann. Aber gleichzeitig eben auch ein paar Stimmen hört, die natürlich in keinster Weise all das wiedergeben können, aber ja, so ein bisschen die unterschiedlichen Perspektiven einfangen, also von WorkshopleiterInnen, von BesucherInnen, von TeilnehmerInnen der Workshops. Es waren auch SchülerInnen da, sehr viele, die rumgelaufen sind und es gab jetzt keine irgendwie Einordnung, die gehen nur in diesen Workshop oder der Workshop ist nur für, auch für mich super spannend. Und gleichzeitig hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, oh nein, ich würde irgendwie gerne an noch viel mehr Sachen teilnehmen und so. Und musste mir immer wieder sagen, das ist eben kein Tag, wo ich einen Workshop irgendwie mitmache und der dann erstmal sacken kann, sondern eher, wie du es gerade erklärt hast, so Impulse mitnehmen.
Also was ich besonders in Erinnerung habe, ist ein sehr warmes Gefühl an den Tag. Ich habe das so ein bisschen wie so eine Festival-Atmosphäre empfunden, dass so viele Leute mit Bändchen und bunten Namensschildern durch diese Schule gelaufen sind, mit guter Laune, bei bestem Wetter, mit irgendeinem Getränk in der Hand und im Gespräch waren und drei Flyer und noch zwei Sticker irgendwo. Und dann immer so, ich habe aber jetzt nicht so viel Zeit, ich muss gleich zu meinem Impuls, warte mal, wir treffen uns dann um 12 zum Mittagessen wieder. Aber es war so geschäftig und so positiv und angenehm und verbündet irgendwie. Und ich habe so rote Gesichter gesehen, angeregte Gespräche, ganz viele Gruppen, die auch zusammen durchs Haus gelaufen sind, aber auch ganz viele Leute, die irgendwie so die Gelegenheit genutzt haben, mal für sich den Tag zu haben. Also ich habe eher so atmosphärisch was ganz Besonderes erlebt und so in den Rückmeldungen, die wir so danach eingefangen haben von Referierenden, von Teilnehmenden, egal welcher Altersgruppe, aber auch von der OSK als gastgebende Schule und all den Kollegien und SchülerInnen, die da waren, haben alle irgendwie das Gefühl geteilt, hier ist was Besonderes passiert heute. Und das habe ich so ein bisschen als einen Schatz jetzt mitgenommen aus diesem besonderen Event.
Ja, vielleicht ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass Tupoka ja am Anfang eröffnet hat, zusammen mit Selina Bostic, zum Thema Antirassismus und Schule. Und dann am Abend zufälligerweise auch noch ein Live-to-Podcast war bei der Lit Cologne. Das ist das große Literaturfestival in Köln. Na, also das vielleicht auch nochmal für die zuhören, warum man gleich auch ein bisschen was von Tupoka hört, auch wenn es nicht im Interview ist.
Ja, das ist vielleicht nochmal eine ganz spannende Geschichte. Wir hatten Tupoka und Selina tatsächlich als so Eröffnung des Tages angefragt. Beide konnten, beide haben zugesagt. Das hat schon mal irgendwie so einen wundervollen Moment von, okay, dann trauen wir uns das jetzt, dann trauen wir uns diesen Tag zu machen. Es hat total Mut gemacht, die beiden als Verbündete zu haben. Und dann haben wir überlegt, müsste nicht auch in Köln noch ein Live-to-Podcast stattfinden? Dann haben wir die Stadthalle Köln gefragt, ob die Zeit hätten, an dem Abend noch ein Live-to-Podcast anzubieten, damit das in diesem Rahmen ausklingen kann. Und haben die gesagt, wir haben hier leider schon die Lit Cologne, aber wollt ihr nicht im Rahmen der Lit Cologne dann hier was machen? Also es war tatsächlich, der Fachtag war zuerst da und dann haben wir versucht, dort noch den Live-to-Podcast da reinzulegen, weil wir dachten, es wäre ein schöner roter Faden. Das war auf jeden Fall auch nochmal ein ganz besonderer Moment, dann mit den vier wundervollen Frauen auf der Bühne den Abend nochmal abzuschließen. Aus der persönlichen Sicht gesprochen, ein Fachbereich zu verantworten der Schule Neu Denken heißt, hat mich sehr herausgefordert, weil ich selber eine Schulzeit hatte, an die ich gar nicht so mit besonders vielen Glücksgefühlen zurückdenke. Und für mich war klar, wenn ich diesen Ort endlich verlassen habe mit irgendeinem Abschluss, dann kehre ich nicht mehr zurück. Und ich habe in den letzten 4 Jahren so viele Schulen betreten, wie da in mein ganzes Leben zuvor nicht. Das heißt, es ist auch eine für mich sensible ein sensibles Arbeitsumfeld, was viel mit meiner Biografie zu tun hat. Und ich habe mich oft gefragt, wie können Transformationsprozesse, die mit der Potenzialentfaltung von einzelnen Menschen eigentlich im Fokus stehen, wie können die einzelnen Menschen auch in ihrer Ganzheit betrachten? Und da ist das Thema intersektionelle Perspektiven für mich durchaus unterrepräsentiert. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen beängstigend vor Augen geführt, dass es sehr wenige Handlungsideen im Schulsystem gibt, wie mit Diskriminierung umgegangen werden kann, wie eine Sensibilisierung zu den Themenfeldern stattfinden kann, die ja, wie du sagst, sehr, sehr vielfältig sind, wie Lehrkräfte befähigt werden können, nicht immer in eine Tabuisierung oder eine Schockstarre zu verfallen, wenn irgendwas passiert, worauf sie nicht vorbereitet wurden, wie aber auch SchülerInnen gestärkt werden können, sichere Räume aufgemacht zu bekommen und gehört zu werden, weil sie häufig schon unglaublich viel weiter sind. Und dann haben wir uns vor allem durch die Unterstützung der OSK, das kann man nicht anders sagen, also die OSK hat auch durch ihr Schulkonzept da ganz vorne eine mutige Rolle gespielt. Und die Vierte Aachener Gesamtschule, die Sandschule Hürth, also so ein paar Schulen, die auch in ihren eigenen Schulkonzepten da schon große Schritte gegangen sind, haben da auch so ein bisschen eingeladen, mitzudenken, dabei zu sein und was auszuprobieren.
Vielen, vielen Dank dafür. Wir könnten jetzt noch super lang weiterreden, aber wir wollen ja diese ganzen Einladungsstimmen hören.
Ja. Ja.
Genau, deshalb hören wir dann jetzt rein und schaffen dadurch hoffentlich ein Bild von diesem Tag. Und darüber hinaus geht's dann weiter. Danke dir für deine Arbeit und fürs Einordnen des Ganzen, was jetzt folgt.
Ja, danke dir für dein Mitwirken. Vielen Dank.
Ich mache jetzt einen Song, der heißt Doppelmoppel. Und zwar, kennt ihr den etwa? Und das geht hier an alle meine Doppelmoppel-Kinder. Play the track!
Doppelt gemoppelt, doppelt gemoppelt.
Ich bin nicht schwarz, ich bin nicht weiß, ich bin beides. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich bin nicht halb dies, ich bin nicht halb das, ich bin doppelt. Ich hab Doppelmoppel-Freunde, Doppelmoppel-Verwandte, Doppelmoppel-Onkels und Doppelmoppel-Tanten, Doppelmoppel-Cousinen und Cousins auch. Hey, Overseas-Fam, just showing some love. Ich bin doppelt. Ich bin doppelt. Ich bin doppelt. Der Doppel hält besser. Ich sitz am Lagerfeuer mit meinen Fadis und sing Volkslieder die ganze Nacht. Und dann twerk ich im Club zu Jay-Z und versteh den Text, den er rappt. Meine Vorfahren waren Sklaven und Nazis, das sagen wir doch nicht, sowas ist tabu. Tja, ihr wisst ja, leise sein ist nicht mehr so mein Ding. Das ist der Grund, warum ich von so Dingen sing. Ich bin doppelt. Ich bin doppelt. Ganz genau. Ich bin doppelt. Sinn, dass ich zu 100% von dieser Welt bin, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wir haben sie immer gesagt, dass ich nicht von dieser Welt bin. Ich hab zwei rosarote Herzen, die in mir schlagen. Meine Wurzeln sind tief in der Erde vergraben. Meine Arme sind doppelt so weit zu gehen. Für Doppelliebe hol dir ein Stück.
Ich stehe hier, weil gerade der Bereich Schule in diesen Zeiten eine der zentralsten Bedeutungen hat. Ihr, die ihr in Schule wirkt oder arbeitet, ihr seid es, die die jungen Generationen durch diese Zeiten hindurch navigieren müsst. Ihr seid es, die Chance und die Verantwortung habt, junge Generationen in diesem gesellschaftlichen Transformationsprozess zu halten, zu navigieren, zu stärken und zu unterstützen. Und mir ist sehr bewusst, was das für eine große Aufgabe ist. Ja, die Rechtsextremen, die Nazis sind die Spitze des Eisbergs, aber sie speisen ihren Rassismus aus einem System, aus einer Gesellschaft, deren Fundament von Rassismus durchdrungen ist.
Eva, mein Name, ich gehöre zu dem Topokademie-Team. Zur Topokademie sage ich gleich noch mehr, aber ich habe vor allem auch die Yvonne mitgebracht.
Ja, hi. Ich heiße Yvonne und bin Member in der Tupoka-Akademie.
Hi, schön, dass ihr da seid. Wir haben ja jetzt gerade zu Beginn einen Vortrag von Tupoka gehört und da ging es sehr viel darum, dass es jetzt an der Zeit ist, bestimmt auch schon vorher war, aber wir sagen mal, jetzt an der Zeit ist, sich auf den Weg zu machen, einen rassismuskritischen Weg, Happyland zu verlassen. Viele kennen bestimmt auch Tupokas Bücher, kennen Exit Racism. Und ihr seid jetzt heute den ganzen Tag über bei diesem Fachtag dabei. Und nach diesem Impuls dachte ich mir, es ist vielleicht ganz cool, nochmal von euch zu hören, wie könnte das denn aussehen? Oder was ist vielleicht auch eure Rolle hier heute beim Fachtag? Was stellt ihr vor und was für Erfahrungen habt ihr vielleicht selber auf dem Weg gemacht?
Danke dir. Ich würde voll gerne mal erzählen, worum es überhaupt geht bei der Tupokademie. Also ich glaube, eine Realität, die Tupoka aus 12 Jahren Bildungsarbeit mit weiß positionierten Menschen sehr gut kennt, ist, dass Menschen sich auf den Weg machen, Happyland verlassen wollen und dann oft sagen, das kann auch je nachdem, in welchem Umfeld ich mich bewege, einsam machen, weil viele Menschen vielleicht sich noch nicht so konkret entschieden haben und viel mit Abwehr und Widerstand konfrontiert sind und dann irgendwann die Idee geboren ist, wie können wir diese Menschen connecten miteinander, wie können wir die verbinden, damit die auch in Räumen kraftvoll sich weiter bewegen können und nicht irgendwie das in Frust endet und dann vielleicht auch die Motivation nachlässt. Und da ist die Idee geboren, eine Online-Community zu gründen, damit das möglichst niedrigschwellig auch für alle Menschen in Deutschland irgendwie zugänglich ist. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Social Media. Also man kann es jetzt eigentlich ein bisschen wie Facebook von dieser Page vorstellen, wo es diverse Räume gibt, in denen man sich austauschen kann. Also es gibt Austauschspaces, die von der Community selbst organisiert sind. Es gibt einen Buchclub, es gibt eine Intervisionsgruppe, die sich an diskriminierungskritische TrainerInnen richtet, die Best Practice aus Beispiele austauschen wollen. Wir haben eben eine Basis, also Basiskurse, die wir auch empfehlen, dass die, wenn man in die Community kommt, erstmal durchlaufen werden, um irgendwie so die Grundsensibilisierung auch durchlebt zu haben. Dann gibt es Masterclasses, 2-mal im Monat finden Workshops statt, die zum Großteil durchgeführt werden von Tupoka selbst ausgebildeten TrainerInnen. Es gibt ExpertInnen-Gespräche, wo Tupoka GästInnen einlädt und eben zu einem bestimmten Thema mit ihnen spricht. Wir haben, wenn man ehrlich ist, die Plattform ist seit 6 Monaten online, sehr, sehr viele Visionen für diese Plattform und sie ist noch in den Kinderschuhen. Ich denke, da wird noch viel passieren und entstehen, aber sie fruchtet schon total. Also wir merken, es kommen sehr viele Menschen auf die Plattform aus, vor allem würde ich sagen, der Großteil sind Menschen, die aus sozialen, pädagogischen Bereichen kommen, also viele LehrerInnen, SchulsozialarbeiterInnen, ErzieherInnen. Es gibt auch welche, die nicht diesen Berufsgruppen zugehören, aber das ist schon so der Großteil, würde ich sagen, die eben sagen, ich möchte dieses Wissen irgendwie transportieren, wie kann das gehen und wie können wir gemeinsam uns irgendwie austauschen darüber. Genau, das erstmal so zu dem Grundriss. Und wir haben noch viele weitere Ideen, was da irgendwie entstehen kann und lernen vor allem eine ganz, ganz liebevolle, wertvolle, respektvolle Community kennen. Also die Idee, die wir hatten, dass es so einen Alternativraum gibt zu dem World Wide Web, wie wir es aktuell kennen, wo auch viel ungefilterte Hass und Hetze irgendwie stattfinden, den wollen wir moderiert, da wollen wir einen versuchten Safe Space moderiert irgendwie anbieten für weiß positionierte Personen, die Lust haben, sich weiterzubilden und auch auszutauschen. Das ist die Idee und wir freuen uns über alle, die da Anschluss finden können und Lust haben, auch dazu zu kommen. Und jetzt würde ich total gerne, das Wort auch an den
Stück gerne.
Ja, danke für die Möglichkeit. Eva sagt es schon, ich bin halt Member fast von der ersten Sekunde an. Und ich bin absoluter Fan dieser Tupokademie. Ich bin eine weiße Person, ich lebe in einer biracial Ehe, meine Frau ist schwarz. Und die Möglichkeit zu bekommen, als weiße Person sich in einem geschützten Rahmen auf den Weg zu machen, rassismuskritisch sich weiterzubilden, empfinde ich für was total Besonderes. Und die Menschen, die ich jetzt schon dort kennenlernen durfte, also der Raum, der ist wirklich, wie du es schon sagtest, das ist total liebevoll, respektvoll. Wir gehen wirklich sehr respektvoll miteinander um. Und es gibt ein wöchentliches Weekly zum Beispiel, wo wir uns dienstags treffen und wir in den Austausch gehen können. Da werden Fragen gestellt, dann kommen wir in so Kleingruppen zusammen und können uns da austauschen. Und es kommt immer mehr die Idee von Members selber eine Gruppe zu initiieren. Ich bin zum Beispiel in der Gruppe drin. von Menschen, die in biracial Beziehungen leben. Da haben wir jetzt auch, ich glaube, einmal monatlich ein Treffen organisiert. Jetzt ist nächste Woche, glaube ich, schon das zweite Treffen, wo wir als weiße Person in den Austausch gehen können. Hey, wie ist es eigentlich, in einer Beziehung mit einer schwarzen Person, mit einer Person of Color zu leben? Wie sieht deine Lebensrealität aus? Was machst du, wenn dein Lieblingsmensch Rassismus erfährt? Wie geht's dir damit? Ja, genau, solche Sachen. Und du hast halt die Möglichkeit, wenn du in der Tupokalmie bist, dir eine App runterladen zu können. Ich habe sie immer auf dem Handy. Heißt, wenn ich irgendwo Zeit habe, kann ich da reingehen und ein paar Aufgaben erledigen, Fragen beantworten, aber mich auch austauschen. Und das ist so dieses Wertvolle, dass du in deiner eigenen Zeit das machen kannst. Da ist kein Druck hinter. Und du kannst dich beteiligen, so wie du möchtest. Und das ist, glaube ich, auch für viele der Members total wichtig, nicht diesen Druck zu haben, hey, ich bin jetzt hier angemeldet wie in einem Fitnessstudio und ich muss da jetzt dreimal die Woche hin, sondern du kannst gucken, passt das in meinen Alltag, passt das in meine Lebensrealität, ist mir da gerade nach. Genau, also das kannst du selber bestimmen.
Vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Wir können ja heute nur Impulse geben.
Das ist noch wichtig zu sagen, vielleicht, dass der Space, den wir anbieten auf dieser Plattform, richtet sich primär an weiß positionierte Personen, die sich weiterbilden und vernetzen möchten. Es sind alle Menschen in dieser Plattform willkommen. Aktuell sind wir kein gezielter Empowerment-Space und bieten diese Räume auch noch nicht fokussiert an. Das ist einfach wichtig zu wissen. Wir haben auch Members auf der Plattform mit Rassismuserfahrungen. Das ist jedem Menschen, der oder die sich dafür interessieren, selbst überlassen, aber vielleicht nochmal wichtig als Side-Note hinzuzufügen. Genau, yeah. Danke.
Danke, danke euch.
Ich bin Dr. Franziska Krumwede-Steiner und ich bin sowohl Lehrerin an einer Gesamtschule als auch Bundestagsabgeordnete bis nächsten Dienstag noch.
Warum bist du heute auf dem Fachtag?
Ich bin heute auf dem Fachtag, weil ich eingeladen worden bin. Darüber freue ich mich auch sehr, weil ich das total wichtig finde und ich finde dieses Thema eben total wichtig. Also Schule ohne Ausgrenzung. Wir kennen ja immer dieses Label Schule ohne Rassismus und man muss sich die Frage stellen, gibt es das überhaupt? Und ich glaube auch, dass man ganz ehrlicherweise sagen muss, das gibt es gar nicht. Ausgrenzung findet ständig und andauernd statt und das genau zum Thema zu machen und zu sagen, naja, wir tun jetzt nicht so, als würde das bei uns nicht stattfinden, sondern wir überlegen uns Konzepte, Ideen, wie wir gemeinsam mit SchülerInnen, Lehrkräften und allen am Leben und Lernen von Schule Beteiligten da irgendwie was dagegen tun können und gegen Ausgrenzung jeden Tag ankämpfen können. Das finde ich wichtig und deswegen bin ich hier als Politikerin, aber eben auch als Lehrerin.
Jetzt hast du in den letzten oder in deiner Zeit im Bundestag ja ein bisschen Einblick bekommen auch in Bildungspolitik. Was würdest du sagen, was ist so der Status quo gerade, auch natürlich in Bezug auf das Thema dieses Fachtags heute?
Also Schule ist ja immer nur oder kann ja eigentlich immer nur so gut sein wie die Gesellschaft um sie herum. Schule ist ja kein aus der Gesellschaft herausgelöstes Phänomen, keine Institution, die davon irgendwie losgelöst sein kann. Und wir haben eben gerade einen großen Rückfall in traditionelle konservative Denkmuster. Wir haben einen Rechtsruck, den wir bald auch im Bundestag, also im höchsten deutschen Hohen Haus, in dem eben Dinge entschieden werden, die wirklich wichtig sind für die Menschen, sehen werden mit 152 Faschistinnen, die dort bald das Sagen haben werden, auch in der größten Oppositionspartei, der AfD. Und das macht natürlich was mit Schulen und das macht natürlich was mit Ausgrenzung. Und jeder, der so tut, als wären Schulen davor geschützt, irrt sich. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt umso wichtiger, alles Mögliche zu mobilisieren, um dagegen etwas auch zu tun, um Lehrkräfte fit zu machen, um SchülerInnen fit zu machen, die ja auch mich anschreiben und zu mir kommen und sagen, Mensch, wir haben ja die auch in der Oberstufe, wir haben die in der 10. Klasse, wir wissen, wer die sind. Und die sagen dann diese Dinge, die sie sehen auf TikTok oder sonst irgendwo und uns fehlen Antworten darauf. Wir wissen dann nicht, was wir auf diese rechten, auf diese rassistische Narrative antworten sollen. Und wir brauchen da Hilfe. Und da muss, glaube ich, Schule reagieren und Angebote machen, was nicht unbedingt eine Arbeit mit dem Curriculum ausschließt. Ja. Also wenn ich irgendwie meinen Lehrerjob wirklich verstehe im Sinne des Grundgesetzes, also Erziehung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann kann ich das auch mit ganz vielen Sachen, die ich sowieso im Curriculum stehen habe, verknüpfen und dann schließt das eine und das andere nicht aus. Aber ich glaube, wir müssen viel, viel mehr Zeit investieren in eine politische Bildung jenseits von Parteifärbung. Ja, also einfach dieses, was bedeutet das, wenn die AfD die größte Oppositionspartei ist. Was macht es mit diesem Land und wie kann man auch was dagegen tun? Weil man ja einfach auch sagen muss, dass mit dieser erheblichen Macht, die diese rechte Partei jetzt hat, deren Ziel es ja ist, zu spalten und auszugrenzen, auch ein ganz hoher Apparat an Geld auch damit verbunden ist. Also jeder dieser 152 Abgeordneten hat mindestens 7 Mitarbeitende, die von denen sich vielleicht 3 jeweils nur für Social Media interessieren und dann eben TikTok-Videos ohne Ende drehen und diesen Propaganda-Apparat bedienen. Und da sind wir. Und ich glaube, dieser Realität in die Augen zu schauen, das ist auch Teil des Besuchs heute hier. Und das muss man immer wieder laut sagen und eben diejenigen wie dich auch unterstützen, die eben versuchen aufzuklären, dagegen zu halten, transparent zu machen, in welcher Welt wir uns bewegen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich da auch gegenseitig unterstützt.
Danke. Jetzt würde ich einmal gerne switchen zu deiner Rolle selber als Lehrkraft. Was hilft dir denn dabei oder was würde dir helfen, genau das zu machen? Also im Alltag ist es ja manchmal gar nicht so leicht als Lehrkraft. Was würdest du sagen, braucht es vielleicht noch mehr oder was ist jetzt besonders wichtig?
Also ich glaube erstmal eine Schulgemeinschaft und damit ja auch eine Leitung und ein Schulmanagement, das die Möglichkeit dafür lässt, den Raum schafft, weil das Unproblematischste an Schule sind ja die SchülerInnen. Das ist ja immer das Schöne. Die sind ja sehr dankbar für Angebote, die sie selber machen können, die man ihnen ermöglicht. Und dafür braucht man den Rahmen, das dann auch umzusetzen. Also wenn ich SchülerInnen das Angebot mache, in der Mittagspause oder nach dem Unterricht noch da zu bleiben und wir unterhalten uns eine Stunde lang über Argumente gegen Stammtischparolen, weil sie das gerne möchten und das auch einfordern, dann möchte ich dieses Angebot machen können und dann brauche ich Rahmenbedingungen, die mir das erlauben und wo dann nicht irgendjemand daherkommt und sagt, na, das darfst du aber nicht und das ist, geht aber über die Unterrichtszeit hinaus und so weiter und so fort, vor allem, wenn man es ja nicht bezahlt haben möchte. Man bleibt ja eben im Gehaltsrahmen. Also das sind so Kleinigkeiten, die einfach, glaube ich, ermöglicht werden müssen oder wenn eben auch tagesaktuelle Ereignisse sind, nehmen wir mal den 7. Oktober. Nach dem 7. Oktober, das wissen wir alle, der war in NRW zwar in den Herbstferien, aber danach war ja Unterricht auch ein anderer. Und wenn man darüber nicht gesprochen hätte, wenn man da nicht den Raum gegeben hätte, zu sagen, wir lassen jetzt mal die dialektische Erörterung links liegen und sprechen jetzt mal darüber, was da im Nahen Osten eigentlich gerade passiert und warum Deutschland da vielleicht auch eine besondere Rolle hat und warum das für viele, gerade junge SchülerInnen, relevant war, die eben noch keinen Holocaust-Unterricht hatten, das wäre ja fatal gewesen. Und genau das muss Schule ermöglichen, dass diese tagesaktuellen Geschehnisse, die ja alle für alle relevant sind, die in den Elternhäusern besprochen werden und die die ganze Gesellschaft zu zerreißen drohen, dass man das dann wirklich auch in Schule thematisieren kann. Und das wünsche ich mir weiterhin. Das habe ich zum Glück an meiner Schule, aber da würde ich gerne viel mehr Lehrkräften den Mut machen, das dann auch selbst zu tun, weil jeder hat ja eigene Kompetenzen, mit denen sie kommen und Fachlichkeiten, die sie mitbringen. Und da kann man sich natürlich auch ganz gut vernetzen. Und wenn die eine Person eben sich politisch ein bisschen besser auskennt, kennt die andere Person sich vielleicht bei anderen Phänomenen besser aus, die Naturkatastrophen oder sowas vielleicht betreffen. Und dass man diesen Sachen dann wirklich auch Raum gibt, das finde ich sehr wichtig.
Voll. Bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich direkt gedacht, dass es vor allen Dingen auch wichtig ist, dass man sich als Kollegium erstmal die Zeit nimmt und auch darüber spricht. Wir hatten es ja in NRW jetzt bei deinem Beispiel so, dass das tatsächlich auch von oben nach unten in die Schulen gefordert wurde. Und ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, gebraucht hätte, dass wir als Kollegium sagen, bevor wir jetzt einfach alle in die Klassen rennen, so nach dem Motto, ja, okay, erfüllen wir, ne, ich übersteige das jetzt bewusst, brauchen wir einen Austauschraum, um zu sagen, wer fühlt sich damit eigentlich sicher, wer fühlt sich damit da eigentlich kompetent, was brauchen wir als Kollegium auch, um das angemessen tun zu können. Und da öffnet sich ja so ein Spannungsfeld manchmal, ne, gerade im Bereich Schule, dass auf der einen Seite das, was du gesagt hast, total wichtig ist, aber ja auch nicht unbedingt alle Kolleginnen sensibilisiert sind, sich in allen Bereichen gut aufgestellt fühlen und da auch gegenseitig selten der Raum da ist oder sich der Raum genommen wird, zumindest ist es meine Erfahrung, erstmal so ein Recheck zu machen, wie geht's uns denn eigentlich, ne? Oder welche vielleicht auch Betroffenheiten gibt es hier gerade im Kollegium? Ich habe mit einem jüdischen Kollegen gesprochen, der gesagt hat, mich hat nicht eine Person gefragt, wie es mir eigentlich geht, so, und ob ich mich gerade sicher fühle oder nicht, ne? Als so ein Beispiel, ne? Dass es eben auch so, damit will ich nur sagen, auf verschiedenen Ebenen natürlich auch eine große Rolle spielt, wo Räume geschaffen werden. Ne? Also einmal mit Schülerinnen, aber auch so untereinander und auch so eine Art Bedarfs- und Bedürfnisabfrage, die man auch Lehrerinnen zugestehen muss und sollte in einer, ja, in einer Welt oder in der Gegenwart, die super komplex und von vielen Krisen, Kriegen und so weiter geprägt ist.
Ja, voll, genau, da fehlen Austauschräume, genau. Also es ist ja, wird Lehrkräften ja auch wenig Zeit ermöglicht, jenseits von Lehrerkonferenzen sowas dann eben auch zu thematisieren.
Jetzt sind wir auf einem Fachtag, der diesen ganzen Themen so ein bisschen entgegenwirken will, aber es ist ja auch nicht nur gegen, sondern es ist ja auch für. Also was möchten wir überhaupt? Was machst du denn heute noch?
Ich bin gleich auf diesem Podium Politik und Engagement und werde mich dann da als Politikerin einmal Fragen gerne stellen, vielleicht auch ein paar Anregungen geben können. Weil ich ja also schon sagen muss, es macht schon einen Unterschied, ob man als Lehrperson im Bundestag Mitentscheidungen trifft. Und ich fand das sehr positiv, dass ich diesen Praxisblick hatte, gerade als dieses große Bund-Länder-Programm, das Start-Chancen-Programm mit auf den Weg gebracht wurde und auch nochmal sagen konnte, Moment, wir müssen da explizit reinschreiben, dass Schulsozialarbeit darüber auch finanziert werden darf, weil das einfach vergessen wurde und das halt sehr relevant ist. Und das sind dann schon Sachen, wo ich sage, okay, das ist wichtig, dass es diesen Austausch zwischen denen, die engagiert sind vor Ort, zivilgesellschaftlich, aber eben auch als Lehrkräfte und SchülerInnen und der Politik gibt, dass eben genau diese Ansätze dann auch Einklang finden in Gesetze. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch dann da als engagierte Lehrkraft, die zukünftig aber natürlich auch als die Politikerin gelabelt wird an Schule und dann vielleicht auch da mehr Rede und Antwort stehen wird, als es vielleicht andere tun. Das ist auch okay.
Cool, ich bin gespannt und ich wünsche dir ganz viel Spaß.
Dankeschön.
Danke. Hallo erstmal. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht möchtet ihr euch einmal kurz vorstellen und bei der Vorstellung direkt sagen, warum ihr heute hier seid.
Ja, hallo, ich bin Gabriel. Ich bin heute hier, weil ich ein Schüler der USK bin und wir eigentlich sowieso Schule hätten und da haben wir halt den Fachtag.
Hallo, ich bin Lennox und ich bin auch dabei, weil ich ein Schüler bin und ich auch ganz normal Unterricht habe.
Hallo, ich bin Finn, bin auch ein Schüler von der USK, bin heute auch hier, weil ich wegen dem Fachtag.
Ja, also hier ist Migo Reusch, ich bin 16 Jahre alt und ich bin an der USK in der Oberstufe, also in der EF.
Hallo, ich bin der Dante, ich bin 10 Jahre alt, ich gehe auf die offene Schule Köln.
Ich bin Ferdinand, ich bin 10 Jahre alt und ich gehe auf die offene Schule Köln.
Hi, ich bin Julia Hildebrand. Ich komme von der Fesch-Gesamtschule in Hagen und wurde heute hier eingeladen zu dem Tag und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier sein kann.
Und was ist so euer erster Eindruck?
Dass es in Richtung Diskriminierung und so geht, und vor allem um dieses Thema, wie man sich am besten verhält, wenn jemand oder Personen, mehrere Personen oder einzelne Personen halt diskriminieren.
Ich fand den Vortrag sehr schön und die Musik hat am Ende und am Anfang auch sehr gut gepasst.
Ich finde es sehr schön, aber es ist auch sehr unübersichtlich, weil man muss sehr viele Räume und sehr viele verschiedene Sachen, die vorgestellt werden, muss man sich halt gut behalten. Und das hat jetzt, also es hat was Gutes, aber es hat auch was Negatives, das muss man auch sagen.
Also der erste Eindruck ist ganz klar bei mir, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass man ganz viele verschiedene Leute hier trifft, auch von anderen Schulen. Jetzt gerade war einer von einem Nachrichtensender da, der hat vom Heute ist ja der Welt-Down-Syndrom-Tag, von dem hat er berichtet. Also auf jeden Fall ist hier gerade sehr viel los an unserer Schule.
Also ist auf jeden Fall, der erste Eindruck bei mir ist, das ist sehr groß. Also es gibt sehr viel hier. Es muss bestimmt ganz schön großer Aufwand gewesen sein, das hier zu organisieren.
Dass sie sozusagen hier die Chance haben, auf so Workshops zu gehen von Leuten, die da wirklich Expertenwissen haben, ist natürlich eine Riesenehre. Und da kann man dann auch als Schüler super viel sammeln und dann natürlich auch den Freunden dann, die leider nicht mitkommen konnten heute, davon erzählen. Und das dann einzubauen in unseren Schulalltag ist super wertvoll, weil dann können wir unseren Schulalltag einfach ein Stück weit besser machen.
Gibt es Dinge, die ihr heute noch, also ihr habt ja bestimmt diese Workshop-Liste gesehen, ne? Dinge, die ihr euch anschauen wollt, wo ihr mitmachen wollt vielleicht auch?
Ja, also ich würde mich tatsächlich sehr für die Politik-Diskussionsrunde, ich glaube, die ist aber erst um 13 Uhr, interessieren. Ja, ansonsten einfach mal so ein bisschen gucken, was so geht. Seit danach habe ich das heute gemacht.
Also bei mir, ich bin irgendwie heute, bin ich irgendwie nicht so pünktlich. Ich bin eigentlich auf die Minute genau zu meinem Workshop gekommen. Anti-Bias heißt das. Das ist, glaube ich, ganz cool. So ein Kein-Rassismus-Workshop. Ich finde den Tag super und mein Lieblingsangebot ist, glaube ich, Inklusionssport. Da haben wir Volleyball im Sitzen gespielt. Da gibt es aber noch viele andere Sportangebote.
Und was nimmst du mit von dem, was du heute jetzt schon so gemacht hast? In welchem Workshop warst du? Wo würdest du sagen, davon will ich unbedingt erzählen? Gibt es da schon was?
Ja, also ich würde sagen schon. Ich war in einem Workshop, wo es darüber ging oder darum ging, Vorurteile sozusagen versuchen, aktiv nicht als Vorurteile zu sehen, sondern diese Schubladen, die man hat und sozusagen umzubauen, dass man sozusagen, wenn man einem Mensch gegenübertritt, sozusagen offen ist für das, was diese Person erzählen möchte und nicht Vorurteile hat. Und davon möchte ich auf jeden Fall erzählen, das möchte ich auch einführen. Und das ist definitiv etwas ganz Besonderes, woran ich auch arbeiten werde, dass sozusagen die Vorurteile, die ich gegenüber anderen Menschen habe, sozusagen streiche und einfach komplett resette und dann Menschen gegenüber offener begegne.
Ja, wir waren bei der intersektionalen Diskriminierung eben, das war ja direkt daneben, das fand ich ja im erweiterten Sinne schon auch interessant. Dass sehr viel so Diskriminierung auch einfach, ohne dass man es so richtig merkt, passiert, das habe ich schon auch mitgenommen, ja.
Wie viel Raum nimmt denn das Thema Diskriminierung oder vielleicht auch das Lernen oder das Sensiblerwerden, ne? Davon haben wir eben auch was gehört, in Bezug auf Diskriminierung normalerweise so bei euch im Schulalltag ein? Also habt ihr das Gefühl, dass es schon eine große Rolle spielt, dass man darüber auch was lernt oder würdet ihr sagen eher nicht? Wie sieht es so aus?
Also ich finde, über Diskriminierung wird in unserer Schule oder generell in der Schule viel zu wenig gesprochen. Und ich finde dafür, also sollte es generell irgendein Fach oder so geben, dass halt darüber viel mehr gesprochen wird, weil das auch so ein wichtiges Thema ist. Und mir wurde auch klar, wie wenig ich darüber weiß, weil ich dachte eigentlich immer, ich weiß darüber viel, aber ich weiß darüber gefühlt gar nichts. Und ich finde wichtig, dass darüber viel gesprochen wird.
Ja, also ich finde auch, das wird, also man, das hat man so gar nicht im Kopf so, also natürlich hat man es im Kopf, dass es Diskriminierung gibt, aber man hat das gar nicht so stark in den Schulen im Kopf und so und man denkt ja halt nicht dran und deshalb finde ich, dass der Fachtag heute uns das auch jetzt nochmal in den Kopf bringt und auch, ich glaube, dass auch viele Lehrer jetzt davon was mitnehmen von der Begrüßung im Forum, dass sie da viel was mitnehmen und vielleicht auch jetzt mal ein bisschen Unterricht über Diskriminierung machen.
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Es ist halt wichtig, dass man darüber auch spricht im Unterricht, weil es gibt natürlich in manchen Situationen immer auch im Unterricht, dass man schon mal, dass sowas vorkommt in irgendwelchen Büchern oder so, ja. Zumindest aufgeklärt ist.
Also es spielt eine große Rolle. Die Schule ist, glaube ich, sehr darauf bedacht, dass so wenig Diskriminierung wie möglich passiert. Und ich würde auch sagen, dass auch der Zusammenhalt und in der Schülerschaft auch auf jeden Fall gegeben ist. Also dass auch auf jeden Fall die Schülerschaft das ernst nimmt. Und ich glaube, im Vergleich zu anderen Schulen, ich habe jetzt natürlich keine konkreten Zahlen, denke ich, dass es hier noch im Rahmen sich bewegt. Nichtsdestotrotz passieren natürlich hier irgendwie immer noch Sachen, aber ich glaube, dass sowas immer sehr schnell aufgearbeitet und eben entsprechend sanktioniert wird. Also ich glaube, das ist hier ein sehr ernstes Thema, sowohl, und es wird auch sehr ernst genommen, sowohl von der Schülerschaft als auch von dem Lehrpersonal.
Also die OSK ist ja für ihr ganz besonderes Schulkonzept berühmt, sage ich mal, also hier in Köln zumindest. Hier gibt es überall Lifte für Rollstuhlfahrer, dann Inklusionsbegleiter für Leute mit einer Beeinträchtigung. Ich finde das Konzept richtig gut. Da lernt man auf jeden Fall mit allen zusammenzuleben, weil wir gehören ja auch alle zusammen. Das einzige Fach, was es hier gar nicht gibt, das gehört zum Konzept aber dazu, ist Religion. Das gibt es hier so gar nicht. Aber sonst gibt es auch jedes Fach so vertreten und man kann sich hier so komplett einbringen in die Fächer, wenn man mehr Lust hat, was in Kunst zu machen oder was über Geschichte zu lernen, dann kann man das machen. Und einem wird auch nicht in den Lernzeiten ein Blatt vorgelegt und man kriegt dann gesagt, los, mach das, sondern man kriegt mehrere Seiten. Dann sagen die, ja, du kannst das in so einem bestimmten Zeitraum machen, mehrere Monate lang oder einen Monat. Und dann ist das nicht so ein, dann wird man hier nicht so gehetzt.
Ja, ich finde das Konzept auf jeden Fall auch sehr gut. Es ist auf jeden Fall besser, finde ich, als auf einer Regelschule und da bin ich sehr froh. Aber als Thema, was ich noch, also auf der Schule und auch auf anderen Schulen gerne würde, dass das häufiger beigebracht wird und dass das halt wirklich gezeigt wird, ist, was man auch fürs Leben braucht.
Es gibt ja Gesellschaftslehre, da lernen wir ein bisschen was über Politik. Dann lernen wir aber auch aktiv was über Haushalt. Zum Beispiel, man hat jetzt eine Mensa-Woche, die OSK kocht ihr Essen selber.
Mhm.
Ich bin zum Beispiel jetzt für Montag eine Woche lang, gehe ich nicht zur Schule und gehe nicht in den Unterricht, sondern ich koche dann in der Mensa. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Es wird auf jeden Fall bestimmt
lecker.
Ganz cool.
Ja, also bei uns an der Schule versuchen unsere Lehrer wirklich aktiv sozusagen uns etwas dazu beizubringen. Wir haben jedes Jahr drei Fachtage an unserer Schule für unsere Schüler selber, die sozusagen dann sich aussuchen können, in welchen Bereichen sie gerne etwas Neues lernen wollen. Und das sind dann Projekte, die zum Beispiel, wir hatten jetzt letztens ein Projekt, das hat sozusagen unsere Schulklos wieder so schöner gemacht. Oder auch Projekte, die dann was mit der Umwelt zu tun haben, wo unsere Lehrer uns versuchen, so nah wie möglich an solche Themen heranzuführen und uns da was mitzugeben auf dem Weg. Natürlich funktioniert das nicht immer und es gibt immer Leute, die dann diskriminieren, aber die das vielleicht auch gar nicht absichtlich machen, sondern unabsichtlich. Und wenn man dann so den Input von so einem Fachtag bekommt, dann hat man dann immer eine andere Sichtweise drauf. Und genau solche Projekttage oder Projektwochen behalten wir auch weiter bei. Und da wollen wir natürlich gerade auf solche aktuellen Themen, die halt die Gesellschaft stark beschäftigen, drauf eingehen und natürlich so viele Leute wie möglich davon erzählen, dass die das auch mit weiternehmen können auf deren Weg.
Okay, hi.
Hallo.
Schön, dass du auch da bist. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Ich bin Johanna Augustin und ich bin mit meinem Label Konfetti-Krake als Illustratorin und Künstlerin selbstständig. Genau, und das mit feministischem Schwerpunkt. Das heißt, ich bin auch feministische Aktivistin, also verbinde Kunst mit Aktivismus.
Und wie kommst du, dass du heute bei dieser Tagung dabei warst?
Ich wurde eingeladen, weil eine Lehrerin mich über Instagram entdeckt hat. Liebe Grüße gehen raus, Hanna. Genau, deswegen durfte ich schon vor 2 Jahren an dem Fachtag teilnehmen, wo es dann um psychosoziale Gesundheit ging. Und durfte da erstmal aufstellen, hatte einen Stand und die Bilder durften dann auch bleiben. Da freue ich mich immer noch drüber.
Das habe ich auch schon gesehen. Ja, voll schön.
Genau, und jetzt ging es ja dann um Diskriminierung und da durfte ich jetzt heute sowohl ausstellen, also beziehungsweise einen Stand betreuen, als auch ein Mitmachangebot gestalten und einen Vortrag halten auch, ja.
Cool, kannst du
ganz aufregend.
Ja, kannst du ein bisschen davon berichten, was du gemacht hast oder was ihr gemacht habt, da warst du ja nämlich alleine.
Genau, also das Mitmachangebot ging tatsächlich um Visionen gegen Diskriminierung. Das heißt, ich habe erstmal so ein paar Impulsfragen vorgestellt, die mich auch oft in meiner Arbeit als Aktivistin oder auch als Künstlerin beschäftigen. Zum Beispiel, wie sieht in deiner Vorstellung ein faires, ein gerechtes, ein freundliches Miteinander aus? Oder was macht dich so wütend, dass es sich dringend ändern sollte? Also ganz viele Fragen im Hinblick auf eine gerechtere Welt und gegen Diskriminierung. Und dann hatte ich ein Motiv mitgebracht, also eine Faust, auch als Zeichen des feministischen Widerstands, die die SchülerInnen oder die TeilnehmerInnen dann selber gestalten konnten. Ganz bunt und frei, wie sie wollten, ob jetzt mit konkreten Motiven oder auch einfach nur mit Farbe oder Und dann konnten sie noch Forderungen dazu schreiben. Also es gab auch zum Beispiel eine Version, wo dann noch drunter stand, Nein zu Diskriminierung oder eine wo drunter stand für Kunterbundvielfalt. Genau, und das war super schön dann zu sehen und gab auch total viel Resonanz. Also ich habe den jetzt zweimal angeboten und bei der ersten Runde mussten wir, also ein Kunstlehrer war noch dabei, auch liebe Grüße an dieser Stelle, ja. Und danke nochmal. Genau, mussten wir tatsächlich auch einen Teil wegschicken, weil so viele mitmachen wollten. Und ich fand es total spannend, was dann dabei so rumgekommen ist und wie bunt und vielfältig dann auch einfach wieder, ja, dieses Motiv geworden ist. Und daraus wird dann jetzt auch noch eine Bilderwand in der Oskar gestaltet.
Mega.
Da freue ich mich auch schon total drauf, dann das nochmal so in der bunten Vielfalt zu sehen, auch als Statement einfach. Ja.
Cool. Ich hoffe, wir können das auch irgendwo sehen. Dann vielleicht ja. Die auf dem Kanal oder ja.
Es wird auf jeden Fall ein Foto.
Ja. Jetzt bin ich im Podcast, hier kann man nichts sehen.
So, ja. Ja, genau.
Voll cool. Ja. Vielleicht noch so abschließend, also es ist ja jetzt, das Thema ist klar, dieses Fachtage ja. Ist, ne? Du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, was du machst. Welche Rolle spielt für dich da tatsächlich Kunst? Oder was kann vielleicht auch Kunst, ist vielleicht auch eine riesige Frage, du kannst überlegen, wie du darauf antworten möchtest, was vielleicht andere Arten von Workshops oder so auch nicht können. Also, weil ich habe gerade dir zugehört und ich hatte direkt so ein paar Gedanken dazu, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, wir reden und reden und reden und so.
Ja.
Ja, wie kommst es, du das so auch in den Fokus setzt?
Ich glaube, ja, Kunst hat auf jeden Fall die Kraft, da einfach es für Sichtbarkeit zu sorgen. Also ja, einfach auch im wahrsten Sinne des Wortes visuell diese Komponente mitzutragen oder das wohnt ja Kunst inhärent inne so. Und ich glaube, Sichtbarkeit ist total wichtig, weil ganz viele Dinge einfach auch gesellschaftlich unsichtbar gemacht werden. Also auch ganz viel Diskriminierung, die vielleicht stattfindet, wofür aber vielleicht noch keine ja, Wahrnehmung oder dementsprechend dann auch keine Begrifflichkeiten vorhanden sind, wo sich ja auch in den letzten Jahren ganz viel entwickelt hat, da auch geforscht zu wurde und so weiter. Und das irgendwie dann ja sichtbar zu machen, aber auch Vielfalt sichtbar zu machen. Also das habe ich auch in meinem Vortrag dann über Artivismus, also die Verbindung eben von Kunst und Artivismus erzählt, dass da Sichtbarkeit ein ganz wichtiges Element ist, also eben auch körperliche Vielfalt sichtbar zu machen, sei es jetzt irgendwie Beinhaare oder unterschiedliche große Brüste, verschiedenste Hautfarben, große Menschen, kleine Menschen, verschiedene Menschen im Allgemeinen so, weil das ja einfach, ja viel davon einfach nicht so stattfindet in Medien, in Geschichten, in Büchern überhaupt so. Und dass das ganz viel, diese Sehgewohnheiten ganz viel auch mit unserer Selbstwahrnehmung machen. Und genau, ich glaube, da kann man schon ansetzen und da verändert Kunst hoffentlich auch viel, weil es vielleicht auch niedrigschwellig ist, dass dann da erst kein riesen Vortrag erfolgen muss, sondern dass man eben Dinge sieht und merkt, okay, das löst irgendwie was in mir aus. Warum ist das eigentlich so? Wie geht's mir damit? Hm. Man darüber dann vielleicht ins Gespräch kommen kann, wenn man möchte oder
voll.
Auf, ja, hoffentlich es zum Nachdenken anregt. So.
Ich glaube auch, dass Sensibilisierung immer auf mehreren Ebenen stattfindet.
Ja.
Und man merkt es ja auch bei sich selbst, ne? Dass man Sehgewohnheiten trainieren muss und auch kann. Also, dass das wirklich funktioniert, Sehgewohnheiten zu trainieren. Und je mehr man sich auch selber damit konfrontiert, desto irgendwann ne, merkt man, oh krass, es hat sich irgendwie was verändert ne, in meiner Wahrnehmung und so. Und das hat man, klar, über Social Media, man hat vielleicht auch mehr Zugänge, aber in einer Welt, wo Normen so stark wirken, ne, gerade in Bezug auf Körper und so weiter, muss man vielleicht auch manchmal nach so Angeboten ne, oder Künstlerinnen suchen, um das auch tatsächlich trainieren zu können. Also voll cool. Und ich glaube auch zusätzlich, dass es total gut tun kann, dass es so einen gestalterischen Aspekt hat. Mhm. Ne? So, also man nimmt was mit, man hat was erschaffen und so. Ne? Das ist,
genau, in Emmuk hatte ich auch bei dem Mitmacher angeboten, dass irgendwie auch so eine selbstwirksame Komponente dann nochmal hat.
Total cool. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick.
Dabei sein durfte, ja.
Cool. Hallo, eine bekannte Stimme. Schön, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Stellst du dich einmal kurz vor?
Ja, also mein Name ist Emilene Wofana Mundimu. Wir haben uns das erste Mal Hast du das erste Mal, dass wir uns da gesehen haben?
Nee.
Nee, wir haben uns schon
auf Festival.
Genau, Festival. Dunkel. Und dann beim zweiten Mal, ne, genau. Habt ihr uns damals in King's Corner besucht. Und dann haben wir eine Podcast-Aufnahme gemacht in Aachen.
Genau, und heute bist du auch hier, also alle, die dazu mehr wissen wollen, hören einfach die Folge von davor, würde ich sagen.
Ja.
Da ist auch noch vieles aktuell, auch wenn sich die Zeiten verändern und verändert haben.
Absolut.
Aber heute bist du auch bei diesem Fachtag und vielleicht kannst du einmal kurz berichten, was du heute gemacht hast, wie es dazu gekommen ist, dass du überhaupt hier bist. Genau, was so dein Eindruck ist.
Ja, also vielleicht die Frage, wie es dazu gekommen ist. Also ich bin ja, wie eben gesagt, aus Aachen und Jelena, die ja auch sehr maßgeblich an der Orga beteiligt war über das Bildungswerk. Und ich, wir kennen uns ja, also eigentlich kennen wir uns gar nicht so lange. Und das ist total spannend, weil wir immer gedacht haben, warum sind wir uns nicht eher begegnet? Und dann sind wir uns tatsächlich 2022 das erste Mal begegnet. Und seitdem haben wir so viele Sachen miteinander gemacht. Also unter anderem ja auch das Podcast in Aachen letztes Jahr im März. Aber auch super viele andere Schnittpunkte. Wir treffen uns nächste Woche wieder für eine Veranstaltung. Und dann war irgendwie so klar, dass ich mit dabei bin und einfach so das ganze Happening gerne auch unterstütze. Und habe dann auch einen Empowerment-Workshop angeboten zu dem Thema, wie können wir eigentlich Menschen, die betroffen sind von Rassismus ganz spezifisch, aber auch von Diskriminierungsformen, empowern, wenn wir nicht selber betroffen sind, aber eben auch einen Raum zu schaffen, Erfahrungen zu teilen und auch einen Raum zu schaffen, um sich zu vernetzen, so als Praxis oder ja, als Praxis, um wirklich sich zu empowern und eben aber auch gute Räume zu schaffen, um mit Rassismuserfahrungen und Diskriminierungserfahrungen umzugehen. Genau.
Vielleicht, weil ich dich ja jetzt als Expertin hier sitzen habe, wäre es ganz cool an der Stelle, auch wirklich ein bisschen inhaltlich zu reden. Ich habe mit vielen so darüber geredet, was hast du heute hier gemacht, warum bist du überhaupt hier, was hältst du von dieser Idee des Fachtages und so. Jetzt sitzt du hier und du hast den Workshop jetzt schon hinter dir und Empowerment ist ja so ein Thema, was in Schule nicht generell, weil das ein Thema ist, was auch viele haben wahrscheinlich noch nie was davon gehört, so. Aber ich würde sagen, in unseren Bubbles, was auch immer dieses Unser jetzt ist, was genau das Bubble meint und so, sei mal dahingestellt, aber auch sehr kontrovers diskutiert wird. Ne? Also zumindest bei Leuten, die sich mit Rassismuskritik auseinandersetzen, aus dem Grund häufig, dass gesagt wird, okay, Empowerment kann eigentlich nur aus einer Community heraus passieren. Und Empowerment deutet immer, sich selber zu empowern, also zumindest in der Grundidee, in der Theorie. Und jetzt ist es ja häufig so, dass Lehrkräfte, die sich mit Diskriminierungskritik, Diversitätssensibilität auseinandersetzen, ich habe oft das Gefühl, es ist so eins deren Lieblingsthemen, so wir müssen jetzt empowern. Das ist jetzt so, wir brauchen Empowerment an unserer Schule. Das ist jetzt so, das können wir machen, wir schaffen Räume und so. Und ich stelle mir dann schon sehr häufig die Frage, inwiefern ist das überhaupt realistisch? Und inwiefern ist Schule überhaupt ein Raum aufgrund der Machtstrukturen, die es so gibt, in denen Empowerment stattfinden kann? Was würdest du sagen, also bist du jetzt trotzdem hier, also würde ich schon denken, du hast ja irgendeine Idee, wie das mit Schule zusammenhängen könnte.
Ja.
Was ist so dein Blick darauf, ob diese, ja vielleicht auf diese Spannung vielleicht auch?
Es ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld. Ich glaube aber, oder ich sehe Schule immer als Mini-Abbildung unserer Gesellschaft. Und alles, was sich an Machtstrukturen, alles, was sich an Diskriminierung, alles, was sich an Ungleichverteilung stattfindet in irgendwelchen Debatten, die wir gesellschaftlich haben, bildet sich auch in der Schule ab. Und mit diesem Wissen ist es eigentlich notwendig, Empowerment-Räume zu schaffen, weil in all den Prozessen, die in der Schule einhergehen, all diese Reproduktionen in Miniatur auch stattfinden. Das heißt, selbst wenn ich nicht mit einem Empowerment-Workshop irgendwo reingehe, dann macht es ja nicht, dass diese Strukturen oder die Diskriminierung nicht da sind. Sie sind da. Und ich glaube, dass gerade Schulen und Lehrkräfte auch eine Verantwortung haben, dem auch oder mit dem Wissen auch aktiv zu werden. Ich glaube, das ist so der allerwichtigste Punkt. Und natürlich sind Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich. Manche Schulen haben irgendwie Geld, vielleicht sich wirklich strukturell damit auseinanderzusetzen. Es gibt Schulen, da sind einfach auch Fördervereine sehr gut aufgestellt, ne? Und Klassen können wirklich über mehrere Wochen und mehrere Monate arbeiten. Und dann gibt es halt einfach so ganz typisch die Schulen, die dann anrufen, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Da differenziere ich auch manchmal. Also ich differenziere auch, weil es natürlich für mich auch als Person, die dann reinkommt, als Referentin, super schwierig ist, arbeiten zu können, wenn ich einfach weiß, dass die Rahmenbedingungen nicht gesetzt sind. Und auch aus einer betroffenen Sicht ist das ja einfach auch eine sehr große Gefahrenquelle für sich einfach abzuarbeiten und letztendlich dann als Effekt dann nichts zu haben oder etwas, was halt nicht nachhaltig ist. Deswegen unterscheide ich dann schon, ist es etwas, was dann langwieriger ist oder nicht. Und gerade aber auch den Sachen, die dann wirklich um Langfristigkeit gehen, die dann wirklich auch über vielleicht einen längeren Zeitraum von AGs oder Arbeitswerkstätten und so weiter begleitet werden, da merkt man auch wirklich in einem Zeitpunkt von einem halben Jahr, 3 Monaten, dass sich etwas tut, weil die unterschiedlichen Gruppen und Individuen wirklich Bock haben, etwas zu verändern und offen sind dafür, auch Input von außen zu nehmen. Bei so einem Tag wie heute gibt es ja so viele Menschen, die einfach hier sind, um sich zu vernetzen. Und ich habe auch gemerkt, in meinem Workshop waren auch Menschen, die zum Teil sehr verzweifelt waren, weil sie EinzelkämpferInnen sind, einfach in ihren Institutionen. Wenn sie keine Unterstützung haben von Schulleitungen, keine Unterstützung von Lehrkräften, im Gegenteil, Lehrkräfte auch noch Widerstand irgendwie haben. Und da glaube ich, ist es auch wichtig, gerade für diese Menschen ein Angebot zu haben, was sie wirklich mitnehmen können. Und wo sie dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gute Kontakte knüpfen können oder eben einfach Kraft tanken für den alltäglichen Raum. Und ich glaube auch für Menschen, die dann selber betroffen sind, dass dieser Effekt wirklich von so Kraft tanken und sei es wirklich einfach nur in einem kleinen Moment sehr viel macht für die Wahrnehmung einfach dafür, dass man das, was man erfährt, wirklich real ist und dass es eigentlich wichtig ist, dem irgendwie nachzugehen. So. Und deswegen glaube ich schon, dass es irgendwie Sinn macht tatsächlich und dass es irgendwie auch schon einen Effekt auch hat tatsächlich. Aber kann natürlich auch verstehen, wenn Leute das eher so kritisch sehen. Wobei ich diesen Punkt von Selbstermächtigung oder den Faktor davon, sich selbst zu ermächtigen und sich selbst im Center zu sehen, nicht kritisch sehe, aber wenn man sich überlegt, dass ja gerade auch Empowerment eigentlich ein Begriff ist, der aus Bürgerrechtsbewegungen und aus Unabhängigkeitsbewegungen in den 60ern und 70ern entstanden ist, dann war ja eigentlich auch immer der Gedanke von einem Kollektiv ganz weit vorne. Also auch immer dieses Wechselspiel von, was brauche ich, um selbstbestimmt zu sein, aber was braucht eigentlich auch die Community, um selbstbestimmt zu sein und als Community zu wachsen und als Community auch Kraft zu tanken. Und das ist irgendwie, merke ich auch im Rahmen oder in dem Kontext, wie sich Gesellschaft gerade verändert, auch so ein sehr, sehr elementarer Punkt für meine Arbeit. Einfach immer so das Kollektiv oder das mitzusehen, dass wenn ich selber auch empowered bin, einfach auch Dinge weitergeben kann an die Gemeinschaft, was multipliziert wird auf jeden Fall.
Total. Ich finde es einfach so total wichtig, auch über die Begriffe nachzudenken, so ein bisschen darüber nachzudenken, wo kommt es her, genau wie du es jetzt auch beschrieben hast. Und es ist ja auch nicht verboten, ne? Ja. Gerade wenn es aus anderen Kontexten stammt, auch eigenes zu erfinden und auch eigene Begriffe für Dinge zu erfinden. Ja. In dem Bewusstsein, wenn ich eine weiße Lehrerin bin, jetzt in Bezug auf Antirassismus, in dem Bewusstsein zu sagen, ja, wahrscheinlich ist es nicht meine Rolle, euch zu empowern, aber ich kann mir trotzdem Gedanken über dieses Konzept machen und ich kann trotzdem die Bedeutung eines Konzepts irgendwie versuchen zu verstehen und dann zu überlegen, was könnten an meiner Schule Wege und Möglichkeiten sein, kritisch an solche Räume oder Prozesse anzustoßen. Ja. So. Und das, was du, glaube ich, gerade auch deutlich gemacht hast, ist, dass es auch viel mit Öffnung zu tun hat und mit Zusammenarbeit und einem aus der eigenen Schule vielleicht auch rausgehen und zu sagen, wie legen wir längerfristig eine Zusammenarbeit an mit Menschen, die das auch vielleicht besser können
Absolut.
Als ich.
Ja.
Und trotzdem habe ich es ja damit angestoßen, ja. Ne? Wenn man jetzt Lehrkraft ist, ja, ein Beispiel. Ja. Cool. Ja. Nach so einem kurzen hier 10 Minuten Abriss, voll gut. Das freut mich. Vielleicht abschließend, was nimmst du von so einem Tag mit an, dem du zwar als Workshopleiterin da bist, aber ja trotzdem im Raum Schule mit vielen anderen Menschen und mit vielen anderen Lehrkräften und heute auch mit sehr vielen SchülerInnen, die waren auch hier,
ja,
die wird man auch hören.
Ja,
ja, was ist das, womit du dann nach Hause gehst?
Ich glaube auf jeden Fall mit unterschiedlichen Perspektiven, weil egal wie lange man irgendwie in einem Feld arbeitet, irgendwas Neues erfährt man immer. Ich habe beispielsweise mit der Referentin gesprochen, die zu diversitätssensible Arbeit auch Lehrmaterial entworfen hat.
Von Pauline?
Von Pauline, ja, genau,
ja.
Genau.
Die waren auch schon in
Pauline. Ja, cool. Ja, mega.
Ja.
Also so cool und es gibt halt diesen Prototyp und dann ist er bald wirklich in Produktion und es ist halt sowas Praktisches, was man einfach einsetzen kann in seiner Arbeit. Das fand ich irgendwie inspirierend tatsächlich. Genau, und einfach auch zu sehen, wie viele Menschen gibt es eigentlich auch. Ne? Also ich glaube, gerade dieser Moment von sich alleine fühlen und vielleicht auch, also ich würde sagen, ich bin immer wieder eine Person, die so Kraft runterschraubt und dann wieder irgendwie hochschraubt.
Ja, kenn ich gut.
Um nicht ins Nichttun zu kommen. Gerade auch in diesen Momenten von Runterschrauben gibt es immer wieder so diese Begegnungen einfach mit so Zweifel und Unmacht und wenn man auch sich auch Weltschmerz anschaut und fühlt. Und dafür ist es einfach gut zu wissen, so hey, es macht und es lohnt sich, dran zu bleiben.
Ja, und man muss nicht alles selber machen.
Absolut.
Also ja. Jeder da, wo er kann. Und an so einem Tag kommt es natürlich auch irgendwie zusammen und ihr fühlt sich ein bisschen Last fällt man von den Schultern.
Ja.
Cool, danke, dass du noch mal.
Das war mir eine Ehre, dankeschön.
Here we go. Play the train. Ich bin Kaktus in der Wüste, frag mich mal, wie lang ich ohne Wasser kann. Ich bin unsichtbares Chamäleon, pass mich den Gegebenheiten an. Ich bin 10.000 Hektar verbranntes Land, wo hier und da wieder was blüht. Ich bin die letzte Ratte im AKW, die winkt, wenn der Rest schon in den Bunker fliegt. Das hab ich alles schon erlebt. Ein Wunder, dass ich immer noch da bin, so oft wie meine Welt untergeht. Ich bin die Resilienz. Ein Boom, ein Bang, ein Ratatata. Trifft mich aus dem Nichts und dann lieg ich da. Der Film ist zu Ende, die Heldin ist tot. Der kalte Asphalt ist getränkt in Blutrot. Mein lebloser Körper wird zu Grabe getragen. Doch vor dem Absprung hört man meinen.